Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host in dieser Sendung. Heute haben wir einen dachverbandsfreien Burschenschafter von der Burschenschaft Germania Würzburg zu Besuch. Hier sitzt vor mir im Studio Kevin Koritzke. Wir sprechen heute über seine Zeit als Korporierter und Burschenschafter in Würzburg, über die Germanenfeten, Hochschulpolitik und andere Themen, die man so als Burschenschafter erlebt. Ich freue mich, du bist auch einer der ersten Burschenschafter ja mit Vintage-Bursche zum Beispiel hier in dem Talk und ich bin ja auch selber einer. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Ja, sollen wir mal ein bisschen so über Korpo-Gossip sprechen?
Ja, hau raus. Hast du was zu bieten oder...
Siehst du, guckst du eigentlich viel so bei Reddit rein? Also was so passiert? Gehst du da mehr hin als zu Tramizo mittlerweile?
Nee, tatsächlich nicht. Also das meiste läuft immer noch ganz klassisch über Facebook, ab bei Tramizo rein und dann sind die entsprechenden Seiten abonniert und da kriege ich sehr. Oder im Bestfall dann noch direkt von den Leuten oder den 10.000 WhatsApp-Gruppen, wo man da drin ist und den neuen Gossip dann erhält.
Ja, spannend. Also ich merke halt so, dass ich in letzter Zeit sehr häufig zu Reddit gehe, dass ich da immer häufiger kleben bleibe. Ist spannend, das ist eine ganz andere Welt, aber man findet sich da ein. Also wir haben jetzt auch einen Corpo-Talk-Account dort mal eingerichtet, wo wir uns dann mit involvieren. Wir haben ja jetzt auch mit der Sendung mit dem Martin Fussen, da hatte der Martin ja einen Thread eröffnet, da haben wir dann auch ein bisschen mitgeschrieben. Können wir auch gerne zu dieser Folge dann machen, wenn sie ausgestrahlt ist. Aber... Ist eine coole Bereicherung auf jeden Fall. Ich habe da ein bisschen meine Meinung mittlerweile geändert.
Ah, okay. Und wie ist so das Verhältnis? Also unter den Threads dann sehr, sehr hohe Korpo-Beteiligung oder tatsächlich dann auch Leute, die von anderen rüberkommen und gespannt lauschen quasi und kommentieren?
Ich gehe mal davon aus, dass hoffentlich alle auch wirklich korporiert sind, aber du kannst es halt nicht überprüfen wie bei Tramizu.
Ah, okay.
Und die Größe ist halt noch wesentlich kleiner. Also bei Tramizu haben wir ja 15.600, glaube ich, die drin sind. Und bei Reddit hast du ja so um die 4.500, die zumindest sich in diesem Subreddit eingeklinkt haben. Hallo Leute, an dieser Stelle möchte ich den Talk kurz unterbrechen und den heutigen Sponsor vorstellen. Du wolltest schon immer mal wissen, welche Buchse noch in deiner Straße wohnt oder welcher deiner Arbeitskollegen auch für ein Kännchen zu haben wäre? Dann haben wir Corponect für dich. Die App für Korporierte. Vom seriösen Berufsnetzwerk bis Corpo-Gossip ist alles dabei. Abonnier einfach die Kanäle, die dich interessieren. Über 5000 Korporierte aus mehr als 2000 Verbindungen nutzen die App bereits, um Ideen, Veranstaltungen, Jobs und vieles mehr zu teilen. In der Weltkarte findest du nicht nur alle Verbindungen, sondern auch alle Verbindungsstudenten. Zudem findest du im Kalender viele Veranstaltungen an deinem Ort. Lade dir jetzt Corponect kostenlos im App Store oder bei Google Play. Bei Fragen kannst du dich an Jonathan Hildebrand, Chor Franconia Darmstadt wenden. Er und sein Team betreiben übrigens auch einzelne Verbindungs-Apps. Wenn auch dein Bund eine eigene App zur Organisation des Verbindungslebens haben will, sprich ihn gerne an. Du findest ihn in Corponect. Und jetzt geht es weiter mit dem Talk. Du bist ja bei der Germania in Würzburg aktiv. Beziehungsweise bist du jetzt Philister oder alter Herr?
Ich bin alter Herr.
Okay. Dann hast du ja noch die Germanenfetenzeit ja noch zur Höchstphasen mitbekommen. Erzähl mal, wie ist das gekommen, dass die Germanenfeten so deutschlandweit bekannt geworden sind?
Naja gut, also ich glaube, die Fete war damals ja schon recht, ich sag's mal, tradiert. Und ich glaube, das ist einfach diesem Corpo-Paradies Würzburg damals vor allem geschuldet gewesen. Eine Stadt, wo gefühlt jeder dritte Bürger Student ist. Eine enorm hohe Dichte an Verbindungen, die auch, sag ich mal, im Stadtbild sich einfach wiederfinden, in den unterschiedlichen Bars, so zum Beispiel, wenn du ins Irish Pixie gehst, ist das eines der Irish Pubs, guckst an die Decke und siehst letzten Endes die Wappen der unterschiedlichen Verbindungen und viele sind halt auch schlichtweg einfach mit Band rausgegangen, also du hast es in den Biergärten gesehen, der Nachtwächter, so die Corpo-Kneipe gewesen. Mhm. Naja gut, und dann ist es halt, wenn man ehrlich ist, was man damals natürlich nicht so als aktiver gesehen hat, aber heute aus der Brille des Berufstätigen würde ich sagen, knallharte Kaltakquise, 6 Leute, die im Schichtplan vor der Mensa der Bursel stehen und den Leuten diese Flyer in die Hand drücken Und die typische Reaktion ist natürlich, ach komm, lass liegen. Und dann gucken sie so früher drauf, geguckt, ach doch, Germanfete, okay, nehme ich gerne mit. Und ja, ich glaube, wir haben uns über die Jahre immer weiter versucht zu professionalisieren.
Okay.
Von irgendwann dann einer Security-Firma über ein bisschen mehr Lichtshow, über Absperrgitter, um den Einlass zu regeln. Und sicherlich war damals auch Facebook und so Community Management ein wirklich großer Treiber. Mhm. Wir haben eine Gruppe eröffnet, jeder hat die Leute dann eingeladen, dann später die Veranstaltungen, die du erstellen konntest, wo du das halt dann immer reingezogen hast. Und ja, so wurden dann auch immer so kleine Gewinnspiele gemacht, was dann meistens auf freien Eintritt bezogen war. Ja, und so würde ich sagen, ist es dann immer peu à peu gewachsen. Und ich glaube, der größte Vorteil war einfach, dass es eine große, friedliche Party war über den Dächern der Stadt sozusagen. Also vom Nikolausberg. Mhm. Die Leute haben halt, also perfektes Fotomotiv, ne? Du lehnst dich an die Balustrade, hast deinen Drink in der Hand. Damals DJ Marco Morra legt auf und ja, das Leben ist gut.
Ja, die Fotos, die waren auch mal schön, die dann im Internet kursiert haben, vor allem, ne, wie du es ja gesagt hast, mit dem Blick auf Würzburg,
ja.
Wo man ja dann, glaube ich, ziemlich in der Mitte dann auch die Feste ja auch hat. Und,
so ist es.
Ja, schon spannend. Aber das Coole ist bei euch, so von jedem erhöhten Punkt in Würzburg sieht man ja auch eigentlich euer Haus.
Ja, eigentlich, finde ich, sind wir auch so ein bisschen Wahrzeichen. Wenn man auf der alten Mainbrücke steht und da so den Brückenschoppen genießt und so den Blick schweifen lässt, dann guckt man entweder in die Weinberge, guckt auf die Feste oder man guckt zum Käppele und somit zwangsläufig auch auf uns. Na gut, und Partyfotografen fällt mir gerade noch ein. Also wir alle haben früher so nebenjobs technisch auch gerne in einer der größeren Diskotheken der Stadt gearbeitet und so hatte man auch ein gewisses Netzwerk. Und ja, klar. Da hat sich's dann überall letzten Endes wiedergefunden.
Ja, ist cool, wie eine Partyreihe aus einem Verbindungshaus heraus so einen Erfolg haben kann. Weil ich habe nämlich auch so meine persönliche kleine Germanenfeten-Geschichte, die 400 Kilometer Luftlinie weiter passiert ist.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Ich war zu Uni-Zeiten, war ich öfters halt auch in der Stadt Party machen, abends. Und
verrückt,
das war richtig crazy.
Ja.
Und dann hatte ich eine Kommilitonin, mit der ich mich angefreundet hatte und die hatte einen Freund und wir sind dann halt in so einen Club reingegangen und haben auf die gewartet. Dann kam der Freund irgendwann mit seinen Arbeitskollegen und ja, habe ich mich mit dem Arbeitskollegen unterhalten, der so, ja, und mit dem, also wir haben darüber geredet, dass ich hätte, so wie du das als Corpo machst mit Mitte 20, du erzählst jedem im zweiten Satz, dass du aktiv bist.
Ja, selbstverständlich, weil man sich auch gar nicht an der Nasenspitze im Zweifel ansehen kann.
Genau, mit der Barberjacke und den Segelschuhen, ja. Und der Chino und dem Ralph Lauren Hemd und dem Kaschmirpullover.
Dem strengen Scheitel.
Genau. Und der so, ja, ich habe in Würzburg studiert und ich hatte immer Kontakt eigentlich mit Verbindungen, weil ich auf dieser Germanenfete jedes Jahr war und die war immer mega cool.
Ah, sehr schön.
Ja, da hat sich das bei mir nochmal besonders im Kopf eingeprägt, also dass ihr da wirklich so eine erfolgreiche Partyreihe aufgestellt habt. Ging das denn eigentlich wirklich von der ersten Party an los, dass es so steil abgegangen ist?
Nein, also da muss ich jetzt sagen, fällt es mir schwer, vielleicht alles eins zu eins wiedergegeben, wie es vielleicht auch mal war. Also viel Legenden und Mythen, die sich natürlich darum auch ringen. Die Party wurde ja zwangsläufig von irgendwelchen für mich damals schon alten Herren ins Leben gerufen und war eigentlich, so wie es immer mal startet, ganz klein. 20 Leute, Freunde, Kommilitonen. Und so ist das halt über 10, 15, 20 Jahre gewachsen. Mhm. Peu à peu.
Was war so die größte Party, die ihr hingekriegt habt? Also die mit dem größten Erfolg?
Ich glaube, wir müssten an dem Abend so ungefähr 1.700 Leute übers Haus.
1.700?
Ja, aber die waren tatsächlich nicht gleichzeitig da. Also es kommt natürlich auch immer so ein bisschen im Schwung. Wir haben da auch strenge Auflagen von der Stadt. Auch eine Sache, wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, ziemlich cool, was man eigentlich so für Verantwortung dann so spielerisch auf einmal übertragen bekommen hat. Die Fete anmelden bei der Stadt, sich um die GEMA kümmern, etc. pp. Und natürlich auch dafür sorgen, dass alle Leute Spaß haben. Und ja, wie gesagt, eine Menge Leute gehen an so einem Abend, sag ich mal, ein und aus. und dafür Sorge zu tragen, dass die das dann genauso positiv sehen wie man selber hoffentlich. Das war schon ein Act.
Ja, nicht schlecht. Wenn ihr da so viele Leute ja auch zu Besuch habt, es war ja wahrscheinlich nicht immer friedlich. Gab es da auch Vorfälle, also die sich auch in Erinnerung geblieben sind und nicht nur ein Glas, was kaputt gegangen ist?
Ja, also man kann sagen, wir hatten eine Faustregel. Ja, Wortwitz an der Stelle. Also man kann sagen, zweimal am Abend hat es in irgendeiner Form geknallt. Mhm. Nie aber so, dass wirklich jemand schlimm zu Schaden gekommen wäre oder sich verletzt hätte. Aber in so einem Streit kann es halt, also es kam halt, ich würde sagen, im Durchschnitt zweimal dazu, dass sich die Leute irgendwie mal in die Haare bekommen haben. Im Regelfall haben wir das dann aber auch wirklich sehr, sag ich mal, unauffällig lösen können. Die Leute werden dann beiseite genommen und rausgenommen. Dafür hatten wir auch professionelle Security. Ich würde sagen, mein persönliches Highlight oder Negativ-Highlight in der Form waren dann tatsächlich mal eine kleine linke Gruppierung, die sich über das Nachbargrundstück Zutritt verschafft hat. Also du musst dir unser Haus vorstellen, Hanglage, nebendran große Wiesen, dann geht's halt runter, abgesperrt mit einem Zaun. Und den Zaun haben sie durchbrochen, sind dann durchs Gestrüpp und standen dann bei uns direkt eigentlich an der Terrasse unten und haben halt dann ein paar Sachen hochgebrüllt und wollten uns damit ja ein bisschen denunzieren. Es war halt Rufe und ja, wir sind dann halt relativ schnell eingeschritten, wussten halt, wo sie ungefähr sein müssten, gefunden, verfolgt, gestellt, Polizei gerufen. Und damit war die Geschichte dann auch durch.
Ja, das ist schon eine miese Tour, wenn man da versucht, so, wie nennt man das? So unter falschen Deckmantel,
ja,
also genau. Agent Provocateur-mäßig aktiv zu gehen und euch da einen schlechten Ruf zu machen. Aber wie war das denn so, als Würzburger Germane dann im Corpo leben mit dem Fame der Party im Hintergrund?
Ach, ich würde gar nicht sagen, dass die Party uns so viel Fame in dem Sinne gebracht hat. Also wir sind ja tatsächlich auf dem Berg jetzt nicht so die beste Bummelstation.
Ich erinnere mich.
Ja. Von daher, am Ende des Tages, glaube ich, wenn du, und das gilt auch für jeden, wenn du eine offene, gastfreundliche Aktivitas hast, die sich nicht versperrt und auch mal die Tür öffnet, so, das ist doch eigentlich das, worauf es ankommt. Dass auch keiner trocken das Haus verlässt. Mit trockener Kehle.
Das ist doch gut. Ich meine, das Gastfreundschaftsprinzip ist ja auch im Corpo-Wesen ja auch ein sehr etabliertes Prinzip.
Ja, ich habe es tatsächlich in meiner Zeit auch immer voll genossen und kann da wirklich sehr dankbar zurückblicken von Besuchen auf der Wiesen oder ich weiß noch, ich bin damals mit meiner Ex-Freundin aus Würzburg zurück nach Osnabrück gefahren und unglaublicher Sturm. Mhm. Wir konnten nichts mehr sehen. Ich bin mit 40 über die Autobahn gekrochen. In einem Tal, wo wir reingefahren sind, hat das Auto aufgesetzt, weil so viel Wasser auf der Straße stand. Und ja gut, dann habe ich kurz geschaut, was die nächstgrößere Stadt, Gießen, bei einem Bund angerufen, war irgendwie kurz vor Mitternacht. Ich habe gesagt, pass auf, ich fahre gleich runter. Es gibt hier keinen Weg mehr nach Hause. Könnte ich bei euch nächtigen? Wir sind zu zweit und also ich war völlig geflasht. Wir kamen da an, es wurde in so ein Jagdzimmer, wurden zwei Betten zusammengeschoben, so der Nachttisch war schon präpariert mit Wasser und ja, so ein Betthupferl und also Wahnsinn. Schön. Ja, es war bei den Gießener Alemannen. Ist in sehr guter Erinnerung geblieben.
Ja, die Gießner sind ja auch sehr aktiv. Ich kenne ja die das Chor Teutonia, das Grüne. Da habe ich mal ein paar von den Jungs kennengelernt.
Andere Form von Gastfreundschaft nehme ich an.
Darauf habe ich auch angespielt. Ja. Ja. Nee, das ist ja das Schöne, ne? Der Hilfsbereitschaft im Corpowesen, dass man immer irgendwie Hilfe von dem Bund irgendwie erwarten kann, auch wenn es ein Karfreitag ein Wegbier ist, wenn du beim CV um kurz nach 12 klingelt.
Ja, weil man ja auch meistens am Karfreitag nichts Besseres zu tun hat, als beim CV zu klingeln.
Es kommt immer drauf an, wo man gerade unterwegs ist und wie spät es ist. Apropos unterwegs sein irgendwo. Ich war ja auch selber ein paar Mal in Würzburg, ein bisschen da bei den Verbindungen unterwegs. Und was mir da immer auch gut gefallen hat, ist irgendwie Herbie Polenz. Das ist ja wirklich so ein eigener Lifestyle. Ne? Also ich finde, du hast in Tübingen hast du geilen Corpo-Flair, du hast in Bonn hast du geilen Corpo-Flair, Aachen auch oder Heidelberg vor allem.
Ja, klar.
Aber Würzburg, da war irgendwie immer noch so ein Spirit in der Luft, muss ich sagen. Also das ist mega cool. Also, weil die Leute laufen da ja auch im Band über die Straße, es interessiert keinen. Irgendwie hat jeder irgendwelche Anekdoten zu erzählen, weil aus Würzburg kommt doch auch Dirk Nowitzki und so irgendwie kennt jeder den Vater und der Vater war irgendwie auch schon auf vielen Häusern, wie ich das gehört habe, anscheinend, gerüchteweise. Und da hast du dann so diese Provinz mit dem Greifen nach der Weltstadt praktisch so. Die Geschichte, die da ist, die Architektur ist schön und die Leute haben halt auch, sind auch gut drauf. Also.
Ja, das macht der gute Frankenwein. Beim Silvaner werden wir dann doch alle gleich und das ganz schnell. Aber was du beschreibst, ist ja einfach, es ist eine alte, tradierte Studentenstadt und somit sind die Lokale und die Feste natürlich auch immer zwangsläufig mit den Studenten gefeiert worden. Mhm. Und das war auf jeden Fall was, oder ist bis heute im Zweifel auch was Besonderes. Also wir gehen natürlich auch gerne noch mit Strippe in die Stadt und die Wahrscheinlichkeit ist schon recht hoch, dass irgendeine Oma dann einmal anspricht, so, ach Mensch, wo kommt ihr denn her? Oder du sitzt im Biergarten und so habe ich auch schon 10.000 alte Herren von 10.000 anderen Clubs kennengelernt.
Mhm. Ja, das macht auch viel. Also so ein innerlicher Wohlfühlort ist für mich ja nicht nur das Schwabenhaus in Berlin, sondern halt auch die Mainbrücke da bei euch. Vor allem, wenn ihr da, also was ich so fast unfassbar geil fand, war abends im Sommer, wenn es schon ein bisschen kühler wurde, so ein bisschen noch so für die Fotografen diese Golden Hour gerade so stattfindet und du hast dann diesen Wein in der Hand, so wie das ihr eben ja auch schon meintest, genau, mit dem Rumschauen, dann sieht man das Germanenhaus. Das ist ja auch so ein ganz, ganz spezieller Flair, finde ich, ne? Also, wow, das ist...
Ja, die Brücke oder generell Würzburg wurde ja auch für die Neuverfilmung der Drei Musketiere verwendet.
Ach, die haben doch auch in Mannheim, haben die doch auch an der Uni ne, gedreht, oder? Du weißt
ja. Ja, Mannheim ist jetzt nicht meine Stadt, das kann ich nicht beantworten. Aber
mit Orlando Bloom meinst du,
genau, ne? Und Mila Jovovic.
Ah, okay. Weil die später dann auch bummeln? Also,
was dann? Ich habe es mir gewünscht, also ich habe sie am Vorplatz der Residenz gesehen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie mich angelächelt hat.
Was möchtest du denn, was ich heute bin? Ein Musketier oder ein Zombie?
Genau.
Ich sauf nämlich gleich.
Ja, ich hatte das T-Virus auf jeden Fall.
Ja, sehr geil. Mega, mega gut. Das Lustige ist halt auch so, Würzburg ist so eine Stadt, weil ihr ja auch, glaube ich, sehr, sehr viel Couleurbesuch auch habt. Ich war da mal vor fast 10 Jahren und ich war mal froh, aus Düsseldorf rauszukommen.
Dann wird es aber mal Zeit, also dann nehme ich dich mal wieder mit. Und
gerne. Dann gerne. Und pass auf, dann war ich ja in Würzburg unterwegs mit meiner heutigen Frau, damals noch Freundin. Und dann sind wir auf die Festung hochgefahren im Auto, bis es nicht mehr geht. Dann sind wir den Rest zu Fuß gegangen. Und dann lief uns da die Truppe aus Düsseldorf über den Weg. Ich dachte, ach Gott, hatten wir nicht einmal Tag Ruhe.
Naja, gut, aber du musst auch sehen, also als ich aktiv geworden bin, hatten wir, ich glaube, 9 innerstädtische Clubs, 2 Großraumdiskotheken, 2 Volksfeste im Jahr, 4 oder 5 innerstädtische Weinfeste und es ist natürlich auch das Epizentrum, sag ich mal, für den schönen Freistaat. Ne? Also du kommst mit einem Bayer-Ticket natürlich super schnell auf die Wiesen nach München. Mhm. Erlanger Bergkirch war absolutes Highlight, also nicht nur unter den Volksfesten generell, aber natürlich auch für uns Korporierte eine tolle Anlaufstelle und einfach ein super, super schönes Fest. Mittlerweile, wenn wahrscheinlich die Ansässigen sagen, schon etwas zu populär, nehme ich an geworden, aber habe ich auch sehr gerne besucht.
Ja. Ja, schöne Erinnerungen, die man da heraushört. Ja, also da möchte ich auch nochmal an der Stelle sagen, zweiter weiblicher Gast, die Tatjana, die Altärentochter, die ist ja Winzerin, auch in der Nähe von Würzburg und das ist ja auch das Schöne in Würzburg. Da hat man ja nicht nur den Nikolaiberg, ne, so heißt der, oder?
Nikolausberg,
wo euer Haus ist, sondern man sieht ja schon die Weinbaugebiete auch
so ist es.
Direkt am Main.
So ist
wahnsinnig. Richtig, richtig cool.
15 Minuten ab in die Tram nach Randersacker und dann sitzt du bei den Winzern direkt im Zweifel im Wohnzimmer. Also es ist eine wirklich tolle, tolle Sache.
Mhm. Ja, der Abt Nikodemus Schnabel hat ja auch gesagt, dass vor allem ja auch ein paar aus Fulda halt dann auch in Würzburg halt aktiv sind, weil das auch nicht so weit voneinander entfernt ist.
Genau. Also Frankfurt ist so roundabout eine Stunde entfernt und dementsprechend Fulda ist auch gut zu erreichen.
Ja, stimmt, wo du das sagst, bei den Fahrten hin war es immer so, wenn du Frankfurt hinter dir hattest von Düsseldorf aus, dann hast du es auch mit der Strecke schon fast geschafft. Ja, sehr schön. Ja, Würzburg, da wäre ich auch sehr gerne aktiv gewesen.
It's never too late.
Ja, der Kumpel von mir, der hatte da am Exerzierplatz seine Wohnung mit einem Balkon. Da haben wir dann teilweise, dann, nachdem wir die ganze Nacht irgendwie schon bummeln waren, noch um 5 Uhr morgens, wenn dann die Sonne aufging, haben wir dann mit Boxbeuteln bewaffnet auf dem Balkon bei ihm gesessen und haben dann da noch weitergemacht. Und das waren auch immer sehr schöne Erinnerungen.
Na, ich hoffe, ihr seid auch in den Brandstätter gegangen, weil da war ja immer die offizielle Afterparty.
Ja, wir waren in Clubs, das waren wir aber.
Ja, der Brandstätter, also ich glaube,
Nachtwächter waren wir auf jeden Fall.
Da müsste jedem Würzburger eigentlich so das Herz aufgehen. Das ist eigentlich ein Bäcker gewesen. Mhm. Und der hat aber, ich glaube, um 16:30 seine Pforten dann geöffnet und beliebtes 2 Eier im Glas, Salamistange oder wahlweise das Weißwurstfrühstück war dann immer die direkte Wahl.
Sehr, sehr schön. Sehr cool. Auf jeden Fall. Ja, sollen wir mal die schnelle Fragerunde machen?
Hau raus.
Die Pilz oder Rouge?
Rouge.
Wachsjacke oder Steppjacke?
Definitiv beides.
Mütze oder Törnchen?
Törnchen.
Segelschuh oder Loafer?
Segelschuh.
Zipfel oder Handschlag?
Was? Handschlag.
Polokragen oben oder unten?
Runter.
Sylt oder Mallorca?
Mallorca.
Und was ist für dich buchsig?
Diese Frage.
Was ist für dich frittig?
Oh, Gefahr. Sich nach dem B um die Hand geben.
Sehr schön, machen wir gleich. Ja. Welches Haus findest du außer eures am schönsten?
Die Afrahen in Heidelberg können schon einiges.
Das ist direkt oben, ne, neben dem Schloss.
Mhm.
Ach, und bei dem Afrahenhaus, das ist nämlich das Spannende, das ist das Haus gewesen, wo Stefan George sich mit seinem George-Kreis getroffen hat. Da haben die das geheime Deutschland erfunden. Als Buchse freut man sich da, wenn man das Wort Deutschland hört.
Ja, selbstverständlich.
Okay, ja cool. Ja, sollen wir irgendwie noch ein bisschen so über dich in deiner aktiven Zeit sprechen?
Na klar.
Ja, wann und wie bist du aktiv geworden?
Ich wurde direkt aus meiner Heimatstadt Lingen-Ems herausgekeilt. Mein Leibbursch hat mich da quasi direkt identifiziert, als wir bei der Jungen Union rumgerannt sind. Und daraufhin sagt er irgendwann, wenn du mal studieren willst, dann merk dir doch mal Würzburg. Und ja, so ist es dann tatsächlich auch gekommen. Und auf einmal stand ich da in dieser Stadtvilla als kleiner Bub, ich sage immer spaßhalber vom Land. Ganz so ländlich ist es dann doch nicht, aber schon eine ganz andere Welt gewesen. Und natürlich Bauklötze gestaunt. Tja, und ich sag mal so, wenn man ganz ehrlich ist, der NC-freie Studiengang hat dann auch das Nötigste getan.
Was hast du denn studiert?
Geschichte und Politik habe ich als Studium beendet. Dann nochmal Politik im Master, aber angefangen habe ich mit den Rechtswissenschaften in Würzburg.
Und okay.
Der geflügelte Satz meiner Generation, wir haben alle mal Jura studiert.
Aber das finde ich hochsympathisch, dann haben wir ja das Gleiche studiert.
Ja.
Hast du da auch einen Schwerpunkt, also
interessenskurstechnisch? Naja, also tatsächlich Korporatismus, Lobbyismus, vergleichende Politikwissenschaft und internationale Beziehungen, also Sicherheitspolitik, das waren so die Steckenpferde,
okay.
Steckenpferde, die ich da gesetzt habe.
Sehr schön. Ja, so Lobbyarbeit ist auch was Feines. Mein ja. Urgroßopfer, der war Präsident von einem Logistikverband, Verband für Spedition und Lagerei, bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, so, dass ich ja beruflich Lobbyist dann war. Hat auch ein Bundesverdienstkreuz dafür bekommen.
Ah, sehr gut. Naja, soweit. Ich habe leider noch für meine Abschlussarbeit keine Auszeichnung bekommen, aber ich finde mit Burschenschaften, Tradition, mit Zukunft, Fragezeichen, hätte ich es auf jeden Fall verdient.
Hättest du ja eigentlich auch von Trami so ein Stipendium kriegen sollen.
Schön wäre es gewesen. Aber so konnte ich wenigstens noch mit Professor Dr. Lönnecker zusammen im Bundesarchiv Seiten wälzen.
Mhm. Ja, das ist eine traurige Geschichte, dass der verstorben ist. Das war letztes Jahr erst, ne? Ja.
Viel zu früh. Ein wirklich herzlicher Mann. Wahnsinn.
Ich habe ihn persönlich nicht kennengelernt, aber ich habe nur Gutes über ihn gehört und auch wirklich hochintelligent, sehr fähig. Und halt, man sieht es ja auch an seinen Abschlüssen, die er erreicht hat und Graden.
Absolute Koryphäe und trotzdem unfassbar nahbar. Also ich bin ja damals aus allen Wolken gefallen, als ich für meine Arbeit im Bundesarchiv recherchiert habe. Und ja, wie es dann so ist, ne? Dann hast du so einen Tisch voller Bücher und willst dir natürlich alles kopieren. Und dann sagt die gute Dame, ja, das macht dann 2 Euro pro Kopie. Bei fast, keine Ahnung, ich glaube 1000 Seiten habe ich kurz überlegt, das stellt keine Option dar. Und ich sag mal, zusammen mit dem guten Herrn Lönnecke haben wir dann einen sehr korpofreundlichen Weg gefunden.
Ja, das glaube ich, ja. Wann wurde denn dein Bund gegründet, die Germania Würzburg?
1818.
Auch so ein alter Bund dann.
Ja, da gibt es ja auch so Themen mit Rückdatierung und Co. Da sind wir uns, glaube ich, auch der ein oder andere im Bund selber nicht so einig. Aber wir haben auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes 200. Stiftungsfest gefeiert.
Sehr schön.
Mit Ball in der Residenz. Das war auf jeden Fall ein absolutes Highlight.
Und was sind eure Farben?
Schwarz, Gold, Bayerisch, Hellblau.
Okay. Ist das nicht üblich unter Germania, dass das dann eigentlich Schwarz-Rot-Gold genommen wird? Weil es ja meistens noch die älteste Burschenschaft dann auch vor Ort ist, oder?
Ja, das können die anderen ja halten wie die Dachdecker, aber das sind unsere Farben und das ist auch gut so.
Sehr gut. Ja, dann lass uns doch noch mal ein bisschen über ein anderes Thema sprechen. Und zwar, du bist ja auch in der Hochschulpolitik ja auch aktiv gewesen damals. Und du hast ja auch einen bunten Strauß an Erfahrungen gesammelt, im Positiven wie auch im krass Negativen. Welche Form von Diskriminierung hast du denn da erlebt?
Also generell blicke ich natürlich schon positiv auf die Zeit zurück. Ich habe tolle Freunde da gefunden und das ging alles, sage ich mal, damit einher, als ich dann aus Würzburg gegangen bin und in Osnabrück mein Studium aufgenommen habe. Und ich weiß noch, der erste Abend führte uns direkt zum Aster und da wurden wir begrüßt. Und ich weiß noch, da war eine junge Dame, ich kann leider nicht rekonstruieren, woher sie wusste, dass ich Mitglied einer Verbindung bin oder damals dann war. Aber der erste Satz, den ich in Osnabrück, in Osnabrück gehört habe, war, wir sorgen schon dafür, dass du hier dein Studium nicht beendest.
Schön.
Und ich dachte mir auch herzlich willkommen.
Hi.
Das nächste Highlight war dann die Toiletten im Juridikum. Sie leuchteten blau und das war halt nicht wie mit einem Rambo-Film. Ich bin da auch rausgegangen und habe gefragt, was soll das? Ist das irgendwie hier noch von einer Party? Und dann sagte jemand, nee, damit die Fixer ihre Venen nicht finden. Und ich dachte mir, okay, das ist der Unterschied zum wohlbehüteten Bayern.
Mit erst oder zweiter Examen die Jungs dann? Dem blauen Licht.
Ich sag mal so, mit dem Frankfurter Applaus haben sie es dann vielleicht geschafft. Naja, aber ich habe dann relativ fix angefangen, mich in der Hochschulpolitik zu engagieren. Damals in der Jungen Union Hochschulgruppe, sonst ist es ja der RCDS, der weit verbreitet ist. Und wie es so war, Osnabrück ist so ein bisschen, wir haben früher mal gesagt, der Ort, wo die Korpus sich zum Sterben zurückziehen.
Das wäre Düsseldorf.
Ja, ich glaube, da machen wir Konkurrenz. Viele pflichtschlagende Bünde am Ort gab es nicht. Eine Burschenschaft, eine Landsmannschaft. Und so habe ich als Burschenschafter natürlich irgendwann mal so den Weg zu den Jungs aufs Haus gesucht.
Aha.
Und direkt in meiner ersten Stupa-Sitzung wurde dann auf dem Beamer, über dem Beamer auf die Leinwand ein Bild übertragen, wie ich bei denen auf dem Grillabend dann stand. Und somit war ich dann auch einmal vorm gesamten Parlament als der böse neue Burschi geoutet.
Ja, schön. Also Persönlichkeitsrechte, das ist auch eine höfliche Floskel, die man schnell umgehen kann.
Das ist dann auch so. Ich habe aber dann, glaube ich, über die Jahre die Leute mit meinem Charme dann auch für mich einnehmen können. Also tatsächlich auch über die Fraktion hinweg Kontakte aufgebaut. So böse war ich dann offensichtlich doch nicht. Also keine Kinder gefressen und auch nicht dauerhaft der NS-Zeit hinterher.
Aber man wird dich noch durchschauen, das kommt noch, der Punkt.
Ja, selbstverständlich. Okay, ich warte auf den Leak, auf den Whistleblower, der mich dann enttarnt. aber es gab, unabhängig davon, dass es als junger Mensch, so in seinen 20ern natürlich schon irgendwie ein echt mieses Gefühl ist, dass du da sitzt und auf einmal gucken alle letzten Endes auf dich und du fühlst dich zwangsläufig irgendwo, als wenn du dich rechtfertigen müsstest, obwohl du erst noch gar nichts getan hast. Ich erinnere mich auch an so Wahlkampfzeiten letzten Endes, wo es dann um die Stupa-Wahlen ging, wo dann Leute ja, das Vierte Reich dadurch verhindert haben, indem sie uns den Stand umgeschmissen haben. So. Mhm. Oder andere Situationen, wo man dann gesagt hat, nein, mit diesen Nazis wollen wir halt nichts zu tun haben. So.
Sehr tolerant und ohne Vorurteile vor allem, wie man sieht.
Ja, selbstverständlich. Aber so sah es daneben aus. Und das absolute Negativ-Highlight für mich war, wie ich dann mitbekommen habe, wie jemand wirklich übelste Nachrede über meine Person betrieben hat. Und das ging so weit, mir wurden da Straftatbestände letzten Endes angedichtet, dass ich mir die entsprechenden Leute, die das letzten Endes mitbekommen haben, gesucht habe und sie gefragt habe, ob sie bereit wären, das auch als Zeugenaussage zu Protokoll zu geben, weil sie halt eben auch wussten, dass das nicht stimmte. Und dann habe ich mir die entsprechende Person einmal geschnappt und gefragt, ob wir uns nicht mal unterhalten wollen und im Zweifel auch über den Rechtsweg. Und dann war das natürlich alles nur ein ganz, ganz unglückliches Missverständnis, was ich mir gar nicht vorstellen kann.
Der ist mit der Zunge an den Zähnen abgerutscht versehentlich.
Auf jeden Fall. Also ich hätte mir gewünscht, dass er sich vielleicht mal verschluckt hätte. Aber nun gut, ich glaube, seine Zukunft als Lehrer war ihm dann doch wichtiger.
Schön. Ja. Und solche Leute dann auch die nächste Generation an jungen Menschen prägen.
Auf jeden Fall.
Mit Idealen und Werten. Wahnsinn. Also diese Diskriminierung, die man ja als Burschenschafter ja auch erlebt oder beziehungsweise als Verbindungsstudent, die ist ja auch massiv. Also das ist
keine Frage.
Ein großes Problem. Also was mir da auch direkt in den Kopf schießt, ist ja auch diese Studie, die mal von Verbindungen betrieben worden ist mit Gewalt gegen Verbindungshäusern,
ja.
Die irgendwie zufälligerweise in der Presse niemanden interessiert. Aber wenn einer irgendwie ausfällig wird, weil er besoffen war oder sonst wie, was auch auf anderen Unipartys passiert, wo keine Korpus sind, da ist dann direkt irgendwann der große Skandal. Und wir haben es doch gewusst. Und jetzt ist es mal endlich ans Tageslicht gekommen.
Ja, also ich meine, Soko Göttingen wurde ja auch nicht ohne Grund gegründet. Ich glaube, vor ein paar Jahren letzten Endes wegen massiver Übergriffe, wenn ich mich da nicht ganz täusche. Aber aus eigener Erfahrung kann ich ganz klar sagen, wir haben mehrere Bundesbrüder, die einfach angegriffen wurden.
Mhm.
Von hinten die Bänder abgerissen, geschlagen, getreten. Und wenn ich drüber nachdenke, teilweise wurde das sogar noch bildlich dokumentiert und trotzdem wurde da im Zweifel niemand verurteilt. Also man fühlt sich da schon ein Stück weit allein auf weiter Flur. Das, denke ich, kann man so sagen. Und das ist natürlich auch für jedes junge, neue Mitglied. Wie willst du das den Leuten verkaufen?
Ja, klar. Ja, es ist Horror, ist das. Also ich habe auch einmal einen tätlichen Angriff beobachtet bei uns an der Uni. Da war von einem anderen Bund ein Bursche flyern für deren Cocktailparty.
Mhm.
Und ja, also wie gesagt, das ist ein CV. Ne? Also es ist
ja.
Also es ist jetzt nicht abfällig gemeint, sondern es ist halt, die Jungs sind in der JU aktiv, die sind in der CDU da größtenteils dann später dann breitflächig unterwegs, setzen sich für Demokratie ein etc. pp. Und die haben dann da im Couleur auf der Mensabrücke gestanden und dann kam dann ein Linksextremer und hat den versucht, von der Brücke runter zu schubsen. Und das Ende vom Lied war, also nichts passiert, es ist Strafanzeige gegen unbekannt gestellt worden und der Farbenbruder hat dann auch den Schreck seines Lebens bekommen und ist dann auch ausgetreten letztendlich, weil wahrscheinlich bei ihm die Grenze überschritten war, wenn halt
klar.
Eine Lebensgefahr halt besteht im Kontext des Aktivseins, dass das dann halt zu viel ist, das kann man ja auch verstehen. Und das ist halt krass und darüber wurde dann an der Uni aber nicht berichtet. Also da
Kelse Pries.
Ja, da wurden dann die Augen verschlossen. Und das ist auch in unserer Gesellschaft ein massives Problem. Und was ich halt auch echt als Antrieb für diesen Podcast ja auch sehe, ist halt, immer müssen wir uns in der Öffentlichkeit für die geilste Zeit unseres Lebens rechtfertigen, dass wir den größten Spaß mit den spannendsten Leuten halt haben. Und irgendwie wird das immer argwöhnisch betrachtet, immer ist irgendein Geschmäckle mit dabei. Und das ist schon krass dafür, dass ja unsere Gesellschaft ja ach so tolerant ist.
Ja, also ich finde die Vorurteile, ich meine, ich bin Mitglied der Burschenschaft Germania. Also ich bin ja quasi der direkte Spross des Bösen. Für alle, die Kritik üben wollen, finden sich ja im Zweifel am Wort Burschenschaft und dann auch noch Germania direkt bestätigt.
Mhm.
Wenn man mal so in die Verbindung guckt, so was so die gängigsten Sachen sind, ich meine, das wird dir ja so gehen, das wird wahrscheinlich auch den meisten Zuhörern so gehen, so man lacht ja dann irgendwie nur noch, ne? Also die bösen Frauenfeinde. So, wenn ich so als alte Herren, wenn für die, die im Berufsleben stehen, die meisten können nur da sein, weil sie eine tolle Partnerin irgendwie an ihrer Seite haben, die selber auch genauso den Drive hat und man pusht sich gegenseitig irgendwie und unterstützt sich und nicht das Klischee, der Zahnarzt hat seine Zahnarzthelferin geheiratet, so. Was grundsätzlich ja auch kein Problem ist, aber ich finde es immer sehr spannend, wenn man mit diesen Plattitüden konfrontiert wird. Und umso schöner finde ich es immer wieder, wenn die Leute wenigstens dann so offen sind, sich drauf einzulassen. Ich sage, komm vorbei, lernt unsere Jungs kennen, schaut euch das an, kommt zu einer Veranstaltung. Und ja, man gewinnt jetzt nicht zwangsläufig dadurch immer einen Sympathisanten, aber man schafft natürlich vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle Verständnis.
Ja, mal auf uns zugehen und mit offenen Armen vielleicht mal einfach begrüßen und
dann nicht direkt eine Flasche an den Kopf werfen.
Das nicht, aber vielleicht mal ein bisschen Vorschusslorbeeren vielleicht ernten dürfen, um zu sehen, dass das gar nichts ist. Weil die Erfahrung, die ich nämlich gemacht habe, so wie du wahrscheinlich auch und viele, viele andere Corpus auch, ist, wenn dann die Leute mal sich drauf einlassen, die müssen ja nicht direkt Mitglied werden, aber mitkommen, ist 9 von 10 Fällen eigentlich immer die Reaktion, boah, das war aber ein cooler Abend und das Klar. sind ja spannende Leute, die da bei euch auf dem Haus einhergehen oder deine Bundesbrüder sind ja auch echt cool. Hast ja einen tollen Freundeskreis. Da musst du mal sagen, ja, das sind meine Bundesbrüder, das sind aber keine Freunde.
Also ich kann sagen, ich bin für 2 meiner Bundesbrüder Trauzeuge und durfte wirklich
viele tolle,
alles gut. Wir sind
Freundschaftsbund vom Konzert.
Ja, kam schon an.
Ich habe das jetzt nur für die gesagt, die zuhören, aus meinem eigenen Bund.
Ja, Grüße gehen raus, ne?
Ich hab euch lieb. Ja, sehr schön. Ja, dann sollen wir noch ein bisschen so über dich als, so als die Persona, als Corpus sprechen. Hast du denn so in deinem Umfeld auch Corpus, Freunde, Bekannte, Verwandte, die unabhängig von dir aktiv gewesen worden sind?
Familiär tatsächlich nicht, oder zumindest kann ich es auch aktuell nicht wirklich rekonstruieren, weil ich da eine ziemliche Ein-Mann-Armee aktuell bin. Und gut, im Freundeskreis natürlich, aber viele Freunde letzten Endes durch Studium dann auch gewonnen, durch die Aktivität. Ich glaube, so wie es bei uns allen irgendwo der Fall ist. Ne? Aber tatsächlich die Familienvita der Korporierten, die gibt es bei mir nicht.
Ja, das ist ja auch immer unterschiedlich. Also, was ich spannend finde, ich habe jetzt ja auch ein paar Leute kennengelernt, die ja wirklich so Turbo-Korporierte sind. Und dann stellt sich bei denen auch raus, dass sie sozusagen Generation 1 sind als Akademiker. Wo man gedacht hat, dass bestimmt der Vater, mindestens der Onkel und noch 5 Generationen vorher auch aktiv gewesen sein müssen. Was ich immer spannend finde an der Corpo-Bubble ist halt einfach, wenn man sich so die Karl-May-Bücher durchliest und wie dann halt Old Shatterhand so sich bei den Indianern integriert hat mit ihren eigenen Werten, ihren Regelsystemen.
Gebräuchen und Klamotten vor allem.
Ja, ist das ja mit dem Corpo-Wesen gar nicht so weit her. Wie war das denn für dich? Ich meine, du hast ja gesagt, du kamst ja aus einer Kleinstadt, bist ja dann nach Würzburg, bist ja dann praktisch direkt in die Villa in Millionenlage gezogen.
Ja.
Wir haben wahrscheinlich 175 Euro im Monat und
110,
ja gut, das war noch andere Zeiten.
Die gute alte Zeit, ja. Ja, also eigentlich genauso, wie du es beschreibst. Ne? Ich kam da an und alle waren natürlich, also viele Juristen damals in der Aktivitas gewesen. Das geflügelte Wort formaljuristisch auf dem Konvent war natürlich das Unwort überhaupt. Jeder hat es gehasst. Und ja, also ich weiß noch, ich glaube, das erste Mal auf dem Haus stand ich in meinem Metallica-T-Shirt, in einer grünen Cargo-Hose mit Sneakern und rausgekommen. Zitat, der Betonscheitel in der bunten Hose. Ne? So.
Aber für die Zuschauer, die Zuhörer, die dich jetzt nicht sehen, er sitzt hier mit einem sehr, sehr guten, gut sitzenden Hemd und dazu einer Tweed-Weste und einer Hornbrille, Seitenscheitel. Sehr gut. Da hat der Bund guten Einfluss walten lassen.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich weiß auch, ich war irgendwann mal mit einer Freundin.
Ach ja, und Team Steppjacke bist du ja.
Ja. Ja, für die Wachsjacke ist jetzt einfach zu warm. Oh, deswegen ist die im Schrank geblieben. Bevor ich aktiv wurde, war ich irgendwann mal mit einer Freundin unterwegs Und sie wollte sich Timbys kaufen und ich habe nur gesagt, boah, wie kann man sowas Hässliches nur anziehen, ne? Ja, ich sag mal so, bis heute kann ich mir den Spott und die Häme für meine, keine Ahnung, 4, 5 Paare im Schrank immer noch abholen, in regelmäßigen Abständen, wenn wir uns sehen.
Ja, das habe ich auch oft beobachtet. Erster Tag, Tom Taylor T-Shirt und irgendwie eine günstige Jeans an und dann irgendwelche hässlichen, klobigen Sneakers. Ja. Und ein halbes, also ein ganzes Semester später siehst du den gleichen Jungen dann mit Revlon-Hemd, mit Chino-Hose, zumindest mit dem Adrettengürtel und den passenden Segelschuhen dazu. Und dann ist ja schon mal eine gute Arbeit geleistet
worden. Wobei man schon sagen muss, das klingt so trivial. Und ich meine, wir sagen das jetzt mit dieser gewissen Selbstironie, aber am Ende des Tages lernt man ja tatsächlich nur für bestimmte Anlässe, dass es da Regeln gibt. Gesellschaftliche Normen, Konventionen. Mhm. Und es schadet jetzt sicherlich niemandem zu verstehen, wie man eine Krawatte bindet. So, und wenn ein Abendempfang ist oder so, dass du da vielleicht dir einen Sakko überwirfst. Und ich habe das tatsächlich bei meinem ersten Praktikum auch gemerkt, dass so die simplen Sachen, so sei pünktlich, sei vielleicht ein bisschen höflich, aufmerksam, mhm, und komm dem Anlass entsprechend gekleidet oder frag einfach nach.
Ja.
So, das ist schon eine Sache, glaube ich, die man jungen Menschen in Verbindung vermittelt und das wird ihnen im Zweifel auch immer helfen.
Das kann ich auch jedem Studenten nur empfehlen, wenn ihr eine mündliche Prüfung habt, zieht euch einen Tweetsacko an. Ein schickes blaues Hemd und dazu eine passende Krawatte, das kommt beim Prüfer immer gut. Ich habe das immer gemacht.
Ja, vor allem in Sozialwissenschaften.
Ich habe es in Politikwissenschaften gemacht und mein Professor war bei den Linken.
Aber ich dachte, dafür brauchst du den schwarzen Rollkragenpullover und das braune Kortsakko, um richtig zu landen.
Es hat trotzdem funktioniert.
Ja, es sei dir gegönnt.
Also das, damit zeigt man ja auch der Person gegenüber Respekt.
Ja.
Ich habe ja auch hier ein Interview mit Justus Geilhufer ja auch schon aufgenommen und der ist ja auch so eine kleine Stilikone, wenn man sich den halt anschaut. Und das ist auch eher, was er halt gelernt hat, was er auch in dem Talk ja auch sagt, ist, du zeigst ja damit auch Respekt der Person gegenüber, wenn du dich dementsprechend kleidest und jetzt nicht einfach rumläufst. Klar. Weil ich finde auch, die deutsche Gesellschaft vom Kleidungsstil hat sich in den letzten 10 Jahren sehr massiv proletarisiert, finde ich, so im Auftreten. Weil ich war vor ein paar Jahren, war ich zwischen Weihnachten und Neujahr, war ich in Rom. Und die Leute, egal welcher sozioökonomischer Background das war, die hatten alle Hemd an, die hatten alle beige Hosen an, dazu einen dunkelblauen Kaschmir-Pullover und dann irgendwie eine schwarzen Mantel, dann zu die weißen Sneakers. Das sah gut aus. Und dann dachte ich mir so, warum ist das nicht bei uns? Und bei Corpus ist es ja so. Wir haben ja wirklich einen geilen Kleidungsstil. Ich fühle mich da immer wohl. Das Witzige bei mir ist ja, ich habe mit 14 schon angefangen, so rumzulaufen. Ich habe damals mein erstes Paar Segelschuhe gehabt. Ich bin auch in einem Haushalt groß geworden, wo halt Wachsjacken normal waren von Barber und mit Hemd und Pulli und allem drum und dran. Übrigens auch Hemden, die keine Brusttasche hatten. Das war aber zufällig, also glückliche Fügung im Vorfeld. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mal wirklich mit gruppenweise mit Leuten zu tun hatte, die so rumliefen wie ich und nicht irgendwie, ich bin immer dann wie so ein bunter Strauß auf dem Schulhof rumgelaufen.
Ja, unsere Armut kotzt uns an, nachträglich. So.
Ja.
Tut uns leid, dass du mit uns in unserem
bürgerlichen Interesse. So meinte ich das gar nicht. Nein. Ich meine halt aber so,
klar.
Und das ist das Schöne an der Corpo-Welt halt.
Ich kann das nur bestätigen, meine Partnerin arbeitet in einem sehr renommierten Berliner Hotel und da muss man schon sagen, ist das eigentlich irre, da wo du denken würdest, dass die Leute sich vom britischen Herrenausstatter nur reinwagen, ist es doch so, dass man sie eigentlich vom Obdachlosen manchmal nicht unterscheiden kann.
Ja, oder der Typ reicher Russe mit irgendeinem hässlichen T-Shirt mit einer viel zu großen Sonnenbrille.
Irgendwie sehr viel Goldschmuck.
Ja.
Überall, also behangen wie Mr. T. Ja.
Oh Gott. Schrecklich. Naja, aber wie haben wir da unsere Regeln? Spannend ist ja auch, ich meine, das hat ja auch Paul Ehrenburg in seiner Sendung ja gesagt, dass die Cores ja meistens ja dann auch diejenigen sind, die ja so ein bisschen so, ne, oft kleidungstechnisch innovationsmäßig vorpreschen. Also die Schwedenjacke zum Beispiel.
Klar.
Finde ich auch mega cool.
Mittlerweile aber tatsächlich eher wieder die Jeans und der Hoodie. So meine Beobachtung. Also leider haben die Buchsen offensichtlich die rote Hose gekapert. Deswegen musste schnell was anderes wieder her.
Boah, die rote Hose, ey. Das ist ein Ding gewesen. Also früher, ich meine, die ist ja so 2010, 11 ist die ja so aufgekommen. So 12, 11, 12 so um die Dreh. das hat damals so eine Überwindung gekostet, diese Dinge anzuziehen, weil man sich irgendwie so erstmal geschämt hat am Anfang mit dieser roten Farbe. Es war einfach too much. Und dann hast du das Eis gebrochen und dann bist du dann in den Bünden rumgelaufen. Das ist alle, rote Hose, geil. Ich kaufe mir auch eine. Und 2 Jahre später ist jede Fritte mit dieser Hose rumgelaufen.
Wir haben nur einmal einen kleinen Eklat ausgelöst. Bundesbruder und ich waren auf einem Porktag eingeladen, sollten Unparteiischen machen und haben uns nichts dabei gedacht. Er trug eine, ich glaube, mintgrüne Hose. Meine war rosa. Das waren dann nur, sag ich mal, unfreiwillig gewählt die Farben vom Chor Franconia, auf denen auch der bei denen fand auch der Porktag statt. Ja, man hat uns vielleicht eine gewisse Befangenheit unterstellt, aber naja, war trotzdem ein guter Tag und ich glaube, wir haben es auch sehr parteiisch, unparteiisch natürlich.
Ja, ist wie beim Vegetariertreffen mit Mettbrötchen in der Küche. Super lecker, gut gewürzt.
Ja, das ist so.
Ja, lieber Kevin, ich denke mal, das war wieder mal ein schöner langer Laberlümmel, den wir beide hier hatten. Schön, dass du hier im Studio warst.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Große Ehre.
Ja,
also von meiner Seite.
Ja, vielen Dank, es ist angenommen und wird erwidert.
Sehr schön. Ja, liebe Zuhörer, bitte like, kommentiert und teilt diese Folge. Wir haben ja einen Patreon-Account, der dieses Projekt massiv unterstützt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr halt Gönner oder vielleicht auch Produzenten werden wollt. Und alle Infos und Links sind in den Shownotes. Und bis dahin, geht mal wieder bummeln. Bei anderen Häusern ist es auch schön. Macht's gut.
Und auf dem Germanenhaus am Schluss.